HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Gehasst und geliebt. Der ungebrochene Trend zum SUV.
Immer mehr Menschen erliegen dieser Faszination, die diese Autos ausstrahlen. Laut Kraftfahrtbundesamt wurde in diesem Jahr erstmals die Millionengrenze geknackt bei den Neuzulassungen von SUVs und Geländewagen. Wie kommt das und wohin führt das? Fragen an Ferdinand Dudenhöfer, Professor für Automobilwirtschaft an der Universität Essen. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Wenn der Trend zum SUV so anhaltend ist, wenn der SUV so erfolgreich ist, wird er vielleicht zu Unrecht verteufelt?
Erstens ist das Wort SUV als Feindbild aufgebaut worden, was sich manchmal wirklich nicht als Feindbild enthüllt. Es gibt etwa 3-5% der neu verkauften und zugelassenen Fahrzeuge, SUVs, sind wirklich diese Monsterfahrzeuge, diese großen, die 5 Meter lang sind und 2 Meter breit sind. Die erregen wirklich Ärgernis. Aber der Großteil, mehr als 95% der Fahrzeuge sind Kompaktfahrzeuge, sind zum Teil Kleinwagen, wie ein VW Tiguan, der dann als kompakte SUV läuft, auf Golfgröße, wenn Sie so wollen, oder der T-Roc, der dann auf Polo-Basis läuft. Also Fahrzeuge, die gewisse Charakteristika haben, die ganz interessant sind, die näher an diesen Großraumlimousinen, an diesen Vans liegen, als an diesen Monster-SUVs.
Aber sind denn diese kleinen SUVs einbezogen in diese Statistik?
Die sind einbezogen, es fängt an mit T-Roc ist zum Beispiel dabei oder kleine Suzukis sind mit dabei, so wie wir die Statistik machen. Die Statistik beim Kraftfahrtbundesamt, die unterscheidet zwischen Geländewagen und SUVs und das ist nach unserer Einschätzung nicht richtig. Da wird vorgespielt, als wären Geländewagen was Besonderes, was man bräuchte für den Oberförster und der SUV wäre irgendwas, der als Spaßauto eher dann negative Effekte hat. Das ist nicht richtig. Deshalb ist es nach unserer Einschätzung auch politisch fragwürdig, warum diese Unterscheidung beim Kraftfahrtbundesamt und beim Verkehrsministerium überhaupt gemacht wird und man die Sachen nicht objektiv zusammengezählt auf den Tisch legt.
Ein Grund könnte natürlich sein, ein bisschen genauer zu schauen auf das, was diese Autos sind, wie viel Raum sie brauchen. Marktanteil 30%, diese gesamte Sparte. Und dahinter steckt natürlich auch eine Idee. Kauft man den SUV, kauft man diese Autos, weil er eben mehr hermacht oder weil es eben besser ist, als mit irgendeiner kleinen Quietsche umherzufahren, die vielleicht nicht sicher ist?
Also es kann eine kleine Quietsche sein, man hat aber Vorteile als Fahrer. Der deutsche Autokäufer, der Neuwagenkäufer ist zwischen 55 und 60 und Leute, die älter sind, die fühlen sich wohler, wenn sie eine bessere Übersicht über die Straße haben. Und beim SUV haben sie eine bessere Übersicht, weil sie höher sitzen, also haben subjektiv ein höheres Sicherheitsgefühl.
Aber dann sprechen wir mal über die ganz großen SUVs, da wird es ja schwierig, auch für Ältere, die müssen erstmal auf die hohen Sitze kommen. Würden Sie sagen, zumindest auf diese ganz großen Dickschiffe müsste man eher verzichten?
Das würden wir den Autobauern empfehlen, um die Konfrontation aus dem Wort SUV herauszunehmen. Es ist immer so eine Sache, die dann an dem Transporter zum Beispiel oder an dem leichten Nutzfahrzeug oder an dem großen Nutzfahrzeug dranhängt. Die können wir ja auch nicht einfach verbieten, nur weil sie uns in den Sinn kommen, weil sie uns von der Optik nicht gefallen. Von daher ist es sehr schwer, solche Unterscheidungen zu treffen. Von daher wäre es nach unserer Einschätzung ratsam, wenn die Autobauer darüber nachdenken würden, dass sie bestimmten Größen einfach den Amerikanern überlassen. Dort sind die so verrückt, dass die das Größte und das Dickste und das Mächtigste nehmen, was man sich vorstellen kann. Unsere Kunden achten eher auf soziale Akzeptanz und auf Umweltqualität.
Ist das wirklich so, wenn man das sieht? Ich meine, Sie sagen, auch die kleinen SUVs sind leider da drin in dieser Statistik, die eigentlich nicht besonders schlimm sind. Aber Sie sagen ja viel aus über das Stilempfinden und die tatsächlichen Bedürfnisse. Also man kauft vielleicht einen kleinen SUV, aber man denkt daran, eigentlich müsste er groß sein.
Ich glaube, das darf man so nicht sagen, wie Sie es gesagt haben. Die meisten SUV, kleine SUVs, der ist im Treibstoffverbrauch genauso groß wie ein Van. Kein Mensch käme auf die Idee, den VW-Bus ist ein Kultauto mittlerweile anzuzweifeln, dass er ein Umweltfrevler-Auto ist. Das heißt, die sind fast deckungsgleich in ihrem Treibstoffverbrauch. Die sind fast deckungsgleich mit dem Platzbedarf, den sie brauchen. Kein Mensch würde sich aufregen, wenn die Mutter ihre Kinder mit dem VW-Bus zur Schule bringt. Aber wenn sie den SUV fährt, dann gibt es plötzlich beim einen oder anderen einen öffentlichen Zorn. Das versteht man nicht. Das ist nur deshalb herausgearbeitet worden, weil weil einige Leute SUV als Feindbild sich aufgespielt haben und damit unter Umständen politische Aktionen durchführen zu können.
SUV kommt aus dem Englischen und bedeutet Sport Utility Vehicle. Ins Deutsche übersetzt etwa Sport- und Nutzfahrzeug oder einfach Geländewagen. Und es gibt in diesem Jahr einen neuen Zulassungsrekord in Deutschland. Die Millionengrenze wurde geknackt. Das sind die neuesten offiziellen Zahlen. Warum ist der Trend so ungebrochen und warum können sich so viele so herzhaft streiten um das Für und Wider der SUVs? Vor allem dort, wo viele fahren, zum Beispiel in Frankfurt. Tobias Lübben hat nachgefragt.
Allein in Frankfurt, einer vergleichsweise engen und dicht bebauten Stadt, fahren über 30.000 SUV und Geländewagen durch die Straßen. Und das gefällt nicht jedem.
Ich finde sie furchtbar hier in der Stadt. Zu groß. Brauchen wir doch gar nicht.
Ich finde sie toll. Sie sehen super aus, sind schick. Aber ich würde mir so ein Ding nie kaufen wegen dem Benzinverbrauch.
Umweltverpestung, nehmen riesen Parkplätze ein.
Autos für Leute, die meinen, sie hätten Geld. Ganz einfach.
Bei der Zufallsumfrage im Stadtteil Bornheim überwiegen die kritischen Stimmen. Oft wird SUV-Fahrern mangelndes Umweltbewusstsein unterstellt. In der Sendung Engel fragt konfrontierte HR-Moderator Philipp Engel kürzlich eine SUV-Fahrerin mit diesem Vorurteil.
Sollen die Leute denken, wie sie wollen?
Meinen Sie, der SUV-Fahrer wird zu Unrecht gedisst?
Ja, aber es war doch schon immer so, wenn ein Mensch ein schönes Auto gefahren ist, hieß es doch gerade auch, wenn dann eine Frau am Steuer ist, heißt es doch immer, aber ein großes Auto fahren. War doch schon immer so.
Ist es nur der Neid der Besitzlosen? Eine andere SUV-Fahrerin kann Umweltbedenken zwar nachvollziehen, aber...
Es war tatsächlich einmal mein Traum, einmal eine etwas andere Sichthöhe und Einstiegshöhe zu genießen. Wenn man mit Ach und Krach 120 km/h auf der Autobahn hinbekommen hat, in einem Kleinwagen, wo man Angst hatte, dass einem alles auseinanderfliegt, gibt einem so ein Wagen schon ein etwas anderes Gefühl.
Eine komfortable Sitzposition und mehr gefühlte Sicherheit. Zwei Argumente, die offenbar für immer mehr Kunden den Ausschlag geben. Ob Kompakt-SUV oder die Luxusausgabe mit 2,5 Tonnen Gewicht, der Absatz dieser Autos steigt und steigt, seit Toyota vor 25 Jahren mit dem RAV4 das erste Modell dieser Art auf den deutschen Markt brachte. Längst mischen auch die deutschen Hersteller mit bei diesem Geschäft. Und das soll auch so bleiben, wie VW-Chef Herbert Diess kürzlich auf der Automesse IAA in Frankfurt erklärte.
Wir bauen Fahrzeuge, die müssen den Kunden gefallen, Kunden müssen diese Fahrzeuge wollen. Und da ist es einfach so, dass viele Kunden höher sitzen wollen, die größeren Fahrzeuge bevorzugen. Wir müssen einfach auch sehen, dass diese SUVs auch sehr viel nachhaltiger werden.
Auch Opel teilte auf HR-Anfrage mit, den SUV-Anteil an seiner Produktion weiter steigern zu wollen. Ökologische Bedenken hat das Unternehmen nicht, denn die Motoren seien sehr effizient und bald werde von jedem Modell auch eine vollelektrische Variante angeboten. Manche SUV-Käufer schauen aber gar nicht erst auf die Ökobilanz. Für sie zählen andere Werte. Der stolze Besitzer eines 450 PS-Koloss erklärte kürzlich im HR, er drücke so lange auf die Tube, wie er noch dürfe.
Sag ich ganz ehrlich, solange die Politik da jetzt nicht irgendwie einen Riegel vorschiebt, verzichte ich jetzt auch nicht drauf, sag ich mal. Wenn das aber kommen sollte, ist es okay. Also dann würde ich mir auch entsprechend ein anderes Auto holen.
Faszination Auto. Ja, den Werbespruch kennen wir, aber der ist auch ziemlich aktuell für viele, die sehr hoch sitzen, immer ein Stück höher als die anderen. Da sieht man auch mal eine Parklücke eher, in die der SUV dann aber auch reinpassen muss. Woher kommt überhaupt der Reiz dieser Autos? Woher kommt der SUV? Darüber habe ich mit Professor Kurt Möser gesprochen, der die Geschichte des Automobils erforscht am Karlsruher Institut für Technik. Vor 30 Jahren saßen ja noch viele im Käfer, heute im SUV. Können Sie sich noch erinnern, wann kam der SUV auf unsere Straßen und was war eigentlich der erste SUV bei uns?
Der Range Rover, der diesen harten Land Rover, der ein wirkliches Geländefahrzeug ist, sozusagen salonfähig gemacht hat. Mit besserem Design und sehr viel höherer Bequemlichkeit und leider halt auch noch mehr Benzinverbrauch.
War das sozusagen ein eher männliches oder ein eher weibliches Auto?
Ja, das ist schwierig. Der SUV wird ja oft so beworben, eigentlich als Macho-Auto, aber das stimmt ja nicht ganz. Er wird sehr oft von Frauen gefahren, auch wenn sie auf Männer zugelassen sind. Es wird immer wieder kritisiert, dass eben Mütter zum Beispiel ihre Kinder mit dem SUV in den Kindergarten oder in die Schule fahren. Ich denke nicht, dass es irgendwo geschlechterverortbar ist.
Woher kommt denn überhaupt der Trend? SUV, okay, man kann das auch anders nennen. Ist das ein amerikanischer Trend? Da ist alles schon mal größer gewesen. Oder kommt das aus Japan, weil da gab es immer die guten Geländewagen?
Ja, da gab es dann die Geländewagen, vor allem auch die kleinen Geländewagen. Und es gab immer wieder so merkwürdige hybride Autos, die einerseits Kleinwagen waren, andererseits aber so taten, als seien sie Geländewagen. Also diese SUVs, die wir hier heute oft haben, sind ja keine richtigen SUVs, sondern so eine Art Spiel-SUVs. Das sind eigentlich etwas höher gelegte Polos oder Hyundais oder ähnliches, die eigentlich nicht dafür gedacht sind, ins Gelände zu gehen und eigentlich nur ein bisschen verkleidete, normale Schrägheck-Limousinen sind.
Das heißt, wir haben ein großes Bedürfnis nach Outdoor-Erlebnissen, auch über das Auto. Aber warum passt denn trotz der Autoscham der neuesten Zeit bei vielen gerade dieses Auto in die Zeit? Also auf der einen Seite können wir damit in die Alpen oder ins Gelände, auf der anderen Seite dürfen wir das ja überhaupt gar nicht.
Ja, wir wollen es auch nicht. Vieles in der Autogeschichte ist pure Symbolik. Man könnte ja, wenn man wollte. Und der SUV ist, denke ich, im Schnittpunkt einiger wichtiger Trends in der Autogeschichte. Was man immer gerne haben wollte, war Power, gewisse Überlegenheitssymbolik, auch durch eine hohe Sitzposition. Das ist ein extrem geschützter Innenraum, der extreme Privatraum. Und das alles liefert das SUV noch mal ein klein wenig besser als die normale Limousine. Auch von außen her gesehen. Also das SUV mit verdunkelten Scheiben ist sozusagen die ultimative Privatheitsmaschine, wo man versucht, sich aus den Zumutungen des Verkehrs draußen zu halten.
Und das heißt, dieses Bedürfnis wird umso stärker, je dichter der Verkehr wird, je enger es um uns herum wird. Ist das ein Hype, den es nur bei uns gibt oder auch anderswo?
Ich denke, es gibt ihn durchaus auch anderswo. Und diese Idee, dass man sich sozusagen aus den Zumutungen des Verkehrs ausklingt, gibt es ja überall da, wo der Verkehr immer dichter wird. Und man erlebt das zum Beispiel in Großbritannien genauso. Ich denke, es ist ein gesamteuropäischer Trend und auch ein außereuropäischer Trend. Also wenn man nach Moskau geht oder nach Shanghai, dort findet man eigentlich, dass fast jedes zweite Auto eines dieser Stadt-SUVs ist.
Es gab mal Jahrzehnte, da sind viele Cabrios gefahren. Ja, da hatte man viel Freiheit nach oben und irgendwie konnten die Leute einen dann auch sehen. Heute sind es die SUVs. Glauben Sie, dass die SUVs wieder aussterben und die Cabrios vielleicht wiederkommen, wenn es immer heißer wird?
Naja, ein Cabrio in der Hitze im Sommer ist ja nicht unbedingt das bequemste Auto. Ich denke, ein geschlossenes Auto, das voll klimatisiert ist, ist eigentlich angemessener für das, was wahrscheinlich mit dem Klima passieren wird. Ob der SUV als langer Trend irgendwann ausstirbt, bin ich mir nicht so sicher. Denn ich denke, ein höher gelegtes, bequemer scheinendes, auch sicher scheinendes Auto passt eigentlich ganz gut in die Zeit. Auch wenn es eben immer wieder natürlich kritisiert wird. Wobei viele dieser kleinen Spaß- und Spiel-SUVs ja gar nicht so viel mehr Sprit brauchen als die Limousinen, aus denen sie hervorgegangen sind.
Als Technikhistoriker, ich erinnere mich ja an die tiefer gelegten Autos. Ja, jetzt haben wir den hohen SUV, aber es gab auch mal tiefer gelegte Golf 1, schön verziert. Die sind uns heute peinlich. Wird das mit dem SUV auch mal so sein?
Könnte durchaus sein, aber sie überleben ja in vielen Szenen weiter. Die tiefer gelegten Autos, die Autos, die also ganz gezielt eben zeigen, was für eine Power sie haben, die gibt's ja immer noch. Und die sind in bestimmten Szenen natürlich extrem verbreitet. Ich bin mir nicht sicher, ob das uns mal peinlich wird. In den USA werden manche Pickups zum Beispiel auch als gezielte Anti-Spritspar-Autos verkauft. Da gibt's zum Beispiel Zusatzrüstungen für Pickups, dass sie besonders rauchen zum Beispiel. Das ist so ein Fahrzeugtyp, der eigentlich zeigt, hier, ich setze mal einen Gegenpunkt gegen ganz bestimmte Spartrends.
Mehr Sicherheit, bequemes Ein- und Aussteigen, viel Überblick über den Verkehr. So preisen SUV-Fahrer und Fahrerinnen die Vorzüge ihrer großen Autos. Klimakiller, zu groß und zu protzig, nehmen Parkplätze weg, das kritisieren die Gegner. Aber ist die Liebe zum SUV nur in Deutschland umgebrochen? Wir haben bei unseren Korrespondenten in anderen Ländern nachgefragt und fangen an im Mutterland der SUVs in den USA.
Die Autos, die sich in den USA am allerbesten verkaufen, sind Pickups, also Ford F-Series und Chevrolet Silverado. Das sind hochgestemmte Fahrzeuge mit Ladepritsche und viel Zugkraft. Und dann folgen bei den Neuzulassungen auch gleich die SUVs. Obwohl der Verkauf von Autos insgesamt stagniert, legt dieses Segment jeden Monat zu. Das heißt, allein im November haben Händler in den USA 1.036.106 Pickups und SUVs verkauft. Der Wunsch nach großen Fahrzeugen mit schweren Motoren reißt nicht ab. Ihre Aufgabe sei es, die Wünsche der Kunden zu erfüllen, heißt es von US-Herstellern wie Ford oder GM. Wünsche, die in den USA über Jahre mit großen Marketing-Etats genährt worden sind, denn am Segment der leichten Trucks verdienen die Hersteller immer noch am meisten. Eine Debatte über die Folgen des Booms und den ständigen Vorrang von schweren Fahrzeugen auf den Straßen gibt es auch in den USA. Allerdings hatte die Trump-Administration die bisherigen Ziele für Abgaswerte kassiert. Im Durchschnitt sollte die Flotte eines Herstellers nicht mehr als 4,7 Liter auf 100 Kilometer im Jahr 2025 brauchen. Davon ist die Industrie weit entfernt. Der Trend zum Straßenpanzer ist in den USA so stabil, dass selbst der Elektrohersteller Tesla jetzt ein Pickup-Modell vorgestellt hat. Das Fahrzeug ist hässlich und damit auf eigene Art sehr ehrlich. Es liegen offenbar schon 250.000 Bestellungen vor. Thorsten Teichmann, Washington.
Frankreich wird vom SUV-Fieber nicht verschont. Im letzten Jahrzehnt haben sich die Verkäufe versiebenfacht. Mehr als jedes dritte neu zugelassene Auto ist heutzutage ein Stadtgeländewagen. Und unter den 10 meistverkauften Modellen finden sich in diesem Jahr 5 SUV. Und auch die heimischen Produzenten mischen kräftig mit, besonders PSA. Der Peugeot 3008 ist die beliebteste SUV-Marke. Stadtgeländewagen sind in, auch als Statussymbol. Man zeigt in Frankreich gern, dass man sich ein solches Fortbewegungsmittel leisten kann. Gefördert wird das durch eine aggressive Werbekampagne. Mehr Sicherheit, mehr Komfort, mehr Freiheit sind die zentralen Botschaften. Aber zynischerweise wird auch eine Nähe zur Natur suggeriert. Die Kritik von Umweltverbänden ist dementsprechend groß und es gibt durchaus eine politische Debatte. Der Finanzminister hat sich dafür ausgesprochen, dass SUV-Werbung künftig mit einer Information über die negativen Umweltfolgen verbunden werden muss. Die Denkfabrik der Regierung hat vorgeschlagen, den Kauf von Stadtgeländewagen durch einen Umweltmalus teurer zu machen, gekoppelt an den CO2-Ausstoß und an das Gewicht des Fahrzeugs. Ein entsprechender Gesetzentwurf ist aber im Herbst in der Nationalversammlung gescheitert. Martin Bohne, Paris.
In Schweden müsste man inzwischen eigentlich eher die Elche vor Autos warnen, als umgekehrt, wie man das kennt auf den beliebten rot-gelben Dreieckschildern. Denn der SUV-Markt brummt buchstäblich auch hier und das nur zum Teil aus besonderen Gründen. Auf dem Land und vor allem im Norden, da sind Allradfahrzeuge nicht nur schick, sondern nötig. Aber in Göteborg, Malmö oder Stockholm? Da sagt der schwedische Name schon alles. Stadsjeepar heißen sie. Jeeps für die Stadt. Angesichts durchgehender asphaltierter Straßen komplett überflüssig. Aber auch die Schweden haben es gerne groß und teuer und durstig. Wobei es inzwischen noch schicker und noch viel teurer ist, die Dinger mindestens als Hybrid zu fahren. Aber nur 6% aller Neuwagen haben im Moment auch oder ausschließlich Elektroantrieb, während etwa ein Drittel eben Staatsjeeper sind und die meisten von ihnen nie oder nur selten unbefestigte Waldwege oder schneebedeckte Bergstraßen unter die Reifen bekommen. So gesehen sind die Elche für ihn dann doch relativ sicher. Carsten Schmiester, Stockholm.
Irgendwie erinnert es ein bisschen an die Debatte über die Impfpflicht. Denn auch hier stehen sich zwei nahezu unversöhnliche Lager gegenüber. Die einen halten SUVs für völlig unzeitgemäß, protzig und klimaschädlich. Die anderen freuen sich über Sicherheit, Komfort und dass sie trotz Rückenleiden problemlos ein- und aussteigen können. Und dazwischen? Ja, da gibt's eigentlich nichts. Und jetzt flammt, auch hier in der Redaktion, die Diskussion wieder auf, seit das Kraftfahrtbundesamt heute nämlich die neuesten Zahlen für 2019 bekannt gegeben hat. Denn danach haben die Neuzulassungen von SUV und Geländewagen die 1-Millionen-Marke geknackt. Höchste Zeit, darüber mit Dr. Jens Schade zu sprechen. Er ist Verkehrspsychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dresden. Und von ihm wollte ich wissen, warum die Debatte eigentlich so dermaßen polarisiert. Da haben wir zuerst mal auf die Fahrer und Fahrerinnen solcher Autos geguckt. Sage mir, welches Auto du fährst und ich sage dir, wer du bist. Mal angenommen, an diesem Satz ist was dran. Sie sind Verkehrspsychologe. Welche Rückschlüsse lassen sich beim SUV-Besitzer bzw. der Besitzerin denn da ziehen?
Ja, das ist sehr heterogen. Das ist ja auch keine einheitliche Klasse. Das sind richtig große, schwere Fahrzeuge dann von den bekannten Herstellern. Und auf der anderen Seite haben sie da ja auch sehr kleine Fahrzeuge, die fast die Hälfte wiegen und da auch ganz andere Käuferschichten ansprechen. Ich denke mal, das ist schon so. Es gibt eine Zahlungsbereitschaft. Also es gibt Leute, die können sich das leisten, die wollen sich das leisten. Und das geht an von Familien, die dann vielleicht eben andere Anforderungen haben, aber bis halt eben auch hin zur Personen, die das wirklich rein für oder sehr stark für Statussymbolik verwenden. Das gibt natürlich keiner offen zu. Ne? Wenn man sie fragt, warum hast du so ein Fahrzeug, dann gibt es dann immer rationale Gründe, die man dafür hinlegen kann, weil natürlich auch andere, weil man sagt, ja, das ist, ich denke mal, die Leute finden mich dann toll, das würde ja keiner zugeben wollen. Von daher wird das auch keiner berichten. Und auf der anderen Seite dann vielleicht noch als letzter Punkt auch die demografische Veränderung. Das heißt, Deutschland wird immer älter, auch die Fahrerpopulation wird immer älter. Und die haben dann auch andere Anforderungen. Also das ist so das klassische Modell dieser Golf Plus für Senioren, wo man höher einsteigen kann. Das liefert diese Klasse auch. Also von daher sind da sehr unterschiedliche Ansprüche und Bedürfnisse, die da bei dieser Klasse zusammenkommen.
Sind es nicht auch zum Teil nachvollziehbare Argumente, wenn jemand viel fährt und sagt, ich fühle mich in so einem Auto einfach sicherer oder da passt der Kinderwagen super rein und daneben auch noch ein Kasten Wasser? Ist das nicht in Ordnung, wenn man so argumentiert?
Ja, natürlich. Also ganz klar. Die Frage ist dann halt, ob ich da jetzt einen Audi Q7 jetzt als Beispiel, wenn ich mir den jetzt mal rausgreife, dafür brauche oder ob es da nicht irgendein Skoda, was weiß ich was tut, der vielleicht 25.000 Euro günstiger ist und dem vielleicht bestimmte Komfortmerkmale nicht hat. Das ist immer eine Diskussion am Fahrzeug. Und jetzt kommen wir eben in den Clash, sei es schwere Unfälle, die solche Fahrzeuge dann auch verursachen oder eben halt die Klimarelevanz. Und das sind jetzt auch ganz, ja, auch in der Öffentlichkeit nur Ansprüche, die da an diese Fahrzeuge gestellt werden.
Es gibt ja auch extrem große Luxuslimousinen, die genauso viel Platz und Sprit verbrauchen. Von Sportwagen mal ganz abgesehen. Ist denn jeder SUV gleich schlecht?
Also da gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht. Das ist auch viele andere ehemals Lieferfahrzeuge, also eine T5, der ist genauso groß und schwer wie ein SUV, aber kommt eigentlich so ein bisschen aus dem Nutzfahrzeugbereich und der polarisiert nicht. Aber letztendlich gilt für dieses Fahrzeug das gleiche Prinzip. Wie oft ist dieses Fahrzeug denn beladen? Wie oft wird denn das, was dieses Fahrzeug bietet, wirklich ausgenutzt? Oder wie oft fahren da einfach nur 2,5 Tonnen mit einer Person jeden Morgen von zu Hause zur Arbeit?
Ist es denn vielleicht auch so, ich habe mich das gerade gefragt, dass man bei den SUVs vielleicht auch froh ist, einen Schuldigen gefunden zu haben? Die wenigsten Leute brauchen so ein riesiges Auto tatsächlich, dass man irgendwie mit auf eine Autoklasse so mit dem Finger zeigen kann und sagt, die anderen Spritverbraucher, wie die angesprochenen Sportwagen oder Luxuslimousinen, die lassen wir dann außen vor?
Ja, das ist ja häufig so, dass bei solchen öffentlichen Debatten das sehr verkürzt wird. Und die Komplexität der Themen in der öffentlichen Diskussion ja auch schwer wirklich abbildbar ist, sodass man das wirklich auch dann nachvollziehen kann. Und deswegen sind solche Diskussionen häufig verkürzt. Und dann ist dann eben halt ein Beispiel, was dann griffig ist, wird dann im Grunde so paradigmatisch für das Gesamte. Und offensichtlich ist das jetzt hier bei dieser Klasse entstanden. Auf der einen Seite sozusagen positive Emotionen auslösend bei den Besitzern. Mhm. Mensch, was habe ich hier für ein tolles Gerät? Und genau das schlägt eben halt in das Negative um bei denjenigen, die sich vielleicht anders fortbewegen oder die vielleicht auch eben halt eine andere Verkehrspolitik wollen. Und das müssen jetzt insbesondere die SUV-Fahrer aushalten.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.